von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Bei Meilen und Zeilen geht es fast immer um Mut. Den Mut, mit einem Pferd durch Südamerika zu reisen oder den Mut, um die Welt zu segeln, quer durch die USA zu laufen. Es geht auch um Mut, ein Buch zu schreiben, sein Scheitern einzugestehen oder über sein Burnout zu schreiben. Christian Blank konnte nicht mehr nach Jahrzehnten auf der Überholspur. Sein Akku war leer. Da erinnert er sich an einen alten Traum, einen Cinquecento zu kaufen, einen Fiat 500 und damit durch Italien zu düsen. Christian, erstmal Glückwunsch zu deinem Buch Der italienische Patient. Ich finde auch schon den Titel übrigens super. Und dann Glückwunsch zu deinem Mut. Und meine erste Frage ist, wie geht's dir heute, ein Jahr nach der Reise?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier heute mit dir sprechen kann. Mir geht's wirklich gut, muss ich sagen. Natürlich habe ich nach einem Jahr schon ganz, ganz viele andere Dinge wieder erlebt, die einfach der Alltag bedeutet. Aber ich bin irgendwie kraftvoller. Ich spüre einfach in mir mehr Energie und denke jedes Mal, dass ich diese Reise so gemacht habe, ist schon verrückt, dass ich überhaupt hier angekommen bin. Nach über 3000 Kilometern mit diesem
in einem 50 Jahre alten Auto, ne?
Über 50 Jahre.
Guck an.
Also wir sehen beide sehr, sehr gut aus optisch, aber innerlich hatten wir, glaube ich, alle unsere Probleme.
Passt, ja.
Und es ist echt tatsächlich für mich immer noch eine Energiequelle. Ich setze mich jetzt im Sommer in das Auto, drehe eine kleine Runde zum Eiscafé oder fahre mit meinem kleinen Hund durch die Stadt und fühle mich einfach gut.
Mhm. Ich fange unser Gespräch von hinten an. Also wir zäumen das Pferd mal falsch rum auf. Dein letzter Satz in dem Buch, ich hoffe, ich spoilere nicht zu sehr, die Leute, die das hier hören, kaufen trotzdem das Buch. Also der letzte Satz, aus meiner Sicht lohnt es sich, von Zeit zu Zeit ein wenig mehr 80er als Zukunft zu sein. Meinem Ich tut das gut. Immer nur schneller, besser und effizienter? Nein, das kann nicht die Lösung sein. Und ich gebe dir voll recht und ich bin längst von der Überholspur runter, die hatte ich auch hinter mir. Was ist denn die Lösung? Weil ohne ein bisschen Power und Dampf und so scheint es ja auch nicht zu gehen.
Ich glaube tatsächlich, dieses überall online, überall digital, die Accounts alle im Griff zu haben, jeder muss alles wissen über jeden. Das musst du heute doch eigentlich nicht mehr machen. Ich glaube schon, dass das in anderen Generationen noch sehr, sehr wichtig ist. Aber ich für mich habe gefühlt, ich muss das nicht mehr. Und deswegen ist dieses weniger ist mehr für mich ein ganz, ganz wichtiges Asset. Und ich glaube, die 80er, die begleiten mich natürlich. Ich bin in den 80ern unter anderem groß geworden. Ich habe da viele schöne Dinge erleben dürfen.
Die nicht beste Musik aller Zeiten alleine.
Ja, das weiß ich nicht, ob sie beste ist, aber gute Musik auf jeden Fall. Da. Ja. Da können wir eine eigene Sendung draus machen.
Ja, genau.
Aber grundsätzlich ist es schon so eine nicht digitale Zeit und ich bin einfach auch dankbar, dass ich das so erleben durfte. Und ich glaube, meine Eltern auch, dass sie das nicht erleben durften, uns digital zu erziehen, etc.
Oh ja, auf jeden Fall. Okay, wir springen nach vorne. Erzähl uns ein bisschen, wie es dir vor der Reise ergangen ist, dass du die Entscheidung getroffen hast, die Reise anzutreten und dir diesen alten Traum zu erfüllen und dir den Fiat Cinquecento zu kaufen?
Da muss ich tatsächlich gar nicht unbedingt nur ein oder zwei Jahre zurückdenken, sondern erstmal denke ich insgesamt zurück. Mhm. Ich habe tatsächlich mit Ende 20 meinen ersten Job gehabt und seitdem bin ich tatsächlich, so wie ich es auch geschrieben habe, nur unterwegs gewesen. Ich habe viele Jahre aus dem Koffer gelebt. Ich habe in vielen anderen Städten gelebt. Ich musste pendeln. Ich habe wirklich unheimlich viele schöne Dinge erleben dürfen, wirklich tolle Dinge, auch Dinge, die man vielleicht so sich vorher gar nicht vorstellen konnte, mal für mehrere Tage mit anderen Berühmtheiten mit einem Privatjet durch die Gegend zu jetten und schon ein verrücktes Leben irgendwie zu führen. Aber das ist natürlich nicht alles und vor allem ist es überhaupt kein Tiefgang, der dahinter steht.
Ja,
es ist eine riesige Blase.
Ja.
Egal, ob du in der Formel 1 arbeitest, in der Musik arbeitest, mit irgendwelchen Berühmtheiten zu tun hast, da ist schon so viel Blase und Heckmeck dahinter. Hat eigentlich nichts mit dem zu tun, worum es eigentlich gehen sollte, glücklich zu sein. Und ich habe gemerkt, über die Jahre, es nutzt ab. Mhm. Ich habe immer Spaß an meinem Job, keine Frage. Ich habe auch heute noch unheimlich viel Spaß an meinem Job. Aber ich muss nicht mehr unbedingt jetzt für zwei Tage nach Moskau fliegen oder woanders hin. Das ist echt nicht mehr wichtig.
Ja.
Sondern habe tatsächlich mir sagen lassen und auch dann selber gefühlt, dass man unheimlich viel auch zu Hause für sich selber glücklich machen kann. Und das war im Prinzip für mich so ein Prozess. Ich habe auch gespürt, es gab immer mal wieder schon Tiefen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt hätte ich gerne mal eine Pause.
Mhm.
Da war ich dann ein Jahr fast zu Hause, als mein erstes Kind geboren wurde. Und das war schon eigentlich schon so ein erster Reset, den ich erleben durfte. Der war toll.
Mhm.
Dann habe ich aber als Selbstständiger wieder angefangen und selbst und ständig, du kennst das, auch in den Ferien, fühlt sich zwar nicht wie Arbeit an, aber ist trotzdem Arbeit. Das heißt, du bist trotzdem eigentlich immer on fire und bist immer am Denken und bist immer irgendwie wach. Und wenn du dann plötzlich das Gefühl hast, bist eigentlich in einer relativ guten Situation, du hast einen spannenden Job, es macht Spaß, und dann zieht dir plötzlich einen Stecker und du weißt überhaupt nicht, warum zieht dir jemand den Stecker, dann denkst du nur, okay, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und es hat mir so viel Energie geraubt, dass ich von heute auf morgen einfach das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Wenn du sagst, dir zieht jemand den Stecker, du bist einfach rausgeschmissen worden. Ne?
Genau.
Ohne Grund in
deinen
Augen. Genau,
genau, absolut. Also es gibt auch danach keine Gründe, die wirklich diskutiert wurden. Man kriegt zwar lange Schriftsätze von irgendwelchen Juristen, warum im Prinzip ich es nicht mehr verdiene, dort zu arbeiten, aber es waren keine Gründe.
Ja, ja.
Und man hat mir im gleichen Atemzug angeboten, frei weiterzuarbeiten, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Das hat mich damals wirklich auch so getroffen, dass du wirklich das Gefühl hast, dir zieht einer die Füße unten weg. Und das ist ein Prozess gewesen, ein Jahr vor meiner Reise.
Wow.
Und ich musste mich über Monate in einen luftleeren Raum im Prinzip irgendwie zurechtfinden, hatte das Gefühl, ich bin eigentlich ja geschützt. Das ist das Tolle an diesem Land, man ist geschützt.
Auf jeden Fall, ja.
Aber es war übrigens überhaupt nicht möglich, nach vorne zu schauen, überhaupt neue Energie zu finden. Im Gegenteil, mit jedem Monat wird man mürber, trauriger und auch mutloser und macht dich irgendwie dann krank. Und deswegen habe ich irgendwann gespürt, ich kann nicht mehr und ich muss hier irgendwie durchkommen. Und als es dann tatsächlich so weit war, dass es zumindest am Horizont eine Chance gab, ich komme hier echt gut raus, habe ich mich auch an meine Reise erinnert und habe gesagt, hey, ich brauche irgendwo eine Energiequelle, ich brauche eine Kraftquelle. Und ich hatte das Gefühl, nachdem ich mich schon auch mal mit dem Thema Therapie beschäftigt habe und auch eine Probestunde hatte, das kann meine Kraftquelle sein, um wieder zurückzukommen.
Jetzt hast du eine Frau, Nele, die wahnsinnig sympathisch mit den wenigen Sätzen, die du über sie schreibst, rüberkommt. Du hast zwei Jungs und hast dann trotzdem diese Entscheidung getroffen, ich bin mal raus. Das ist ja auch wahnsinnig schwer. Das muss ja auch von der Familie getragen werden.
Ja, absolut. Da bin ich ihr auch heute noch unheimlich dankbar für. Auch meiner Mutter dankbar, weil Nele durfte mich ja auch ein paar Tage in Italien mitbegleiten. Und das hatten wir seit der Geburt nicht mehr. Das war schon natürlich auch irgendwie die Bedingung, dass das funktioniert, dieses ganze Familienkonstrukt, was ja nicht weniger anstrengend ist als ein eigentlicher Beruf. Also daher, ich bin immer ein nicht nur arbeitender Vater gewesen, sondern ich bin auch ein Papa, der für die Kinder immer da ist und da war, morgens, mittags, abends. Also daher morgens um 6 Uhr Vesper vorbereiten, das machen viele, aber ich bin tatsächlich den ganzen Tag eigentlich da, wenn die Schulen anrufen, wenn irgendwas war, habe ich alles stehen und liegen lassen, um mich halt um die Familie zu kümmern. Und das musste von heute auf morgen meine Frau alles tragen und die hat es toll gemacht, die hat mich unterstützt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir diese Zeit gegeben hat, dass ich eigentlich von dieser, ich sag mal, Traumreise, die wir auch gerne zu zweit gemacht hätten, komplett, dass ich sie alleine machen durfte.
Der Weg zum Kauf des Cinquecento war ja schon wahnsinnig lang und nervenaufreibend und schwierig, aber du hast dann am Ende dann doch dein Auto gefunden. Und ich kenne es von mir, so eine Reise, das dauert, bis man dann loslegt, man hat alles mehr oder weniger gut vorbereitet und dann bist du unterwegs und ich finde, dann erschlägt einen erstmal die Einsamkeit. Wie ging dir das, als du dann alleine in deinem Cinquecento saßt?
Also die Reise überhaupt erstmal auf die Reihe zu kriegen, das war schon eine Reise an sich.
Ja,
ich bin da dem Francesco, meinem italienischen Freund, so dankbar, weil sonst würde ich heute noch wahrscheinlich einen Italiener finden, der mir einen verkaufen möchte.
Ja, irgendwie eine Schrottkarre.
Ja, also daher bin ich da echt glücklich, dass ich ja sehr, sehr schnell geholfen wurde, in Anführungszeichen. Aber dann ist es tatsächlich so, du fährst im Prinzip mit einem One-Way-Ticket oder fliegst in diese italienische Stadt, von der ich eigentlich vorher noch nie was gehört habe, fährst mit diesem Zug rein und denkst du so, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier? Sieht aus wie im Prinzip eine Stadt, die in den Ende der 80er bei der Wende noch nicht restauriert war.
Ja.
Und hast nur das Gefühl, das ist jetzt Italien. Das ist das Italien, was du kennst. Und ab hier möchte ich jetzt alleine mit so einem Auto losfahren. Und dann hole ich dieses Auto ab, aber ich bin mit so einer Herzlichkeit dort begrüßt worden. Der Carlo, mein Verkäufer, mit dem habe ich ja schon natürlich auch Kontakt gehabt und wir haben über viele Dinge, über Francesco, über Bande auf Italienisch abgestimmt und abgesprochen. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ich kenne ihn schon eigentlich ein bisschen. Ich bin sofort aufgenommen worden, als ob ich für ihn ein guter alter Freund gewesen bin.
War schön.
Und habe da den Tag bestimmt noch 2-3 Stunden in der Werkstatt verbracht. Bis ich dann wirklich losgefahren bin. Und da ist so viel abgefallen. Und ich war auch dann mal alleine, weil er musste noch einen Autoschlüssel von mir nachmachen, nachdem der nicht gepasst hat. Das heißt, ich war dann wieder alleine in der Werkstatt. Und da waren dann auch Italiener. Die konnten kein Englisch oder Deutsch. Ich konnte kein Italienisch. Aber wir haben uns trotzdem gut verstanden.
Aber du schriebst auch, dass du mit deinem Französischen ein bisschen dich zumindest durchschlagen konntest, ne?
Mit französischen Worten, ja. Also wenn du lesen kannst.
Ja, ja.
Also sprechen tun die das natürlich auch nicht, aber du siehst ja die Worte und dadurch, dass viele italienische Worte und französische Worte irgendwie eine Gemeinsamkeit besitzen, hast du relativ schnell ein sehr gutes Gefühl für die italienische Sprache. Und dann geht's tatsächlich. Und sicherlich der Moment, als ich losgefahren bin, das war schon, den spüre ich auch noch in mir. Ich bin raus aus der Werkstatt, direkt auf eine große Straße mit Ampeln und dachte so, Gott, was mache ich jetzt hier eigentlich?
Links oder rechts?
Links oder rechts. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hin. Ich war total planlos eigentlich. Ich wusste nur, heute Abend möchte ich am Meer sein. Das war der Plan. Und ich hatte sonst auch keinen anderen Plan. Jeden Tag. Eigentlich war der Plan, jeden Morgen keinen Plan zu haben.
Ja, schön.
Ich fahre so weit, wie das Auto mich heute fährt. Und ich bin dann ja tatsächlich raus aus der Stadt und dachte mir, ach, jetzt hoffentlich schönes Italien. Und es war überhaupt noch nicht schön. Es waren Industriegebiete. Es war echt viel kaputt in Süditalien. Die Straßen sind schlecht. Du hast im Prinzip überhaupt nicht dieses italienische Gefühl, was du als Tourist eigentlich gewohnt bist, wenn du nach Italien in die Ferien fährst. Das hat schon noch ein paar Tage gedauert, bis ich dann irgendwann auch wirklich an der Küste angekommen bin, wo auch Touristen anzutreffen sind. Und ich bin ja fast nur nicht touristische Ziele angefahren, in Anführungszeichen. Und deswegen war es für mich so die ersten, ich sag mal, 30, 60 Minuten im Auto. Ich bin gefahren, glaube ich, aber ich habe es gar nicht so richtig gespürt. Ich habe es erst richtig gemerkt, als dann plötzlich das Autoradio, was ich ja extra habe einbauen lassen, angemacht habe. Katastrophaler Sound, aber das ist egal. Von wen höre ich als erstes?
Adriano Celentano.
Nein, Peter Fuchs.
Aber wäre auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
Da dachte ich so, okay, alles gut. Also das ist jetzt Italien, Peter Fox als erster Opener für mich im Radio. Jetzt kann's losgehen. Zukunft Pink war der Song, es passte irgendwie.
Ja, perfekt, perfekt. Du machst dann diese lange Reise, bist viel allein, es geht viel schief, wie auf jeder so einer Reise. Ist ja, das gehört ja auch total dazu, ist auch ein Teil des Wachstums. Und was ich ganz, ganz spannend an deinem Buch fand, am Ende schreibt ein befreundeter Psychologe, ich zitiere auch nochmal, die Burnout-Forschung hat erkannt, dass nicht die viele Arbeit krank macht, sondern die Erfahrung von mangelndem Selbstwirksamkeitserleben. Das Wort musst du mir mal erklären, bitte.
Schweres Wort.
Ja.
Musste ich auch mit meinem Gast besprechen. Selbstwirksamkeitserleben ist im Prinzip, wie nehme ich mich wahr und wie sehen mich die anderen auch dort? Und ich glaube tatsächlich, dass das ich mich viel kritischer immer oft gesehen habe in den Jahren, ob ich das alles so kann und richtig mache. Und ich glaube, dass das viele in uns haben und dass ein wahnsinniger Druck einfach auch entstehen kann, wenn man Verantwortung hat.
Ja.
Und viele haben ihren Ausgleich und können da einfach diese Hebel setzen, dass es nicht so schlimm ist. Mhm. Und bei manchen rutscht dann einfach irgendwann mal wirklich in so ein Tal und weiß nicht selber, wie du da rauskommst. Und ich glaube, das hat Andreas mir auch ganz schön erklärt. Er hat mir versucht zu erzählen oder zu erklären, Christian, denk dir einfach, du bist auf einem Berg und du willst eigentlich zu dem anderen Berg rüber und du musst aber durch dieses Tal, weil das Leben hat einfach Täler und es kann einfach auch mal was schwierig sein. Und in der Regel, wenn es dir gut geht und du stark bist und Energie hast, bist du quasi eine Eisen- oder eine Stahlkugel und durch die Geschwindigkeit vom Berg runter kriegst du so viel Power, weil du ja richtig Gas gerade gibst, bis du unten angekommen bist. Und die Kugel kommt automatisch auch wieder oben beim nächsten Gipfel an.
Mhm.
Wenn du aber nicht so stark bist, wenn du gerade irgendwas hast, was dir nicht gut tut oder irgendwas dir
in den Weg kommt,
in den Weg
im wahrsten Sinne,
dann verlierst du an Power. Und dann wird es schwierig, mit der Kugel wieder anzukommen. Mhm. Eine Stahlkugel, die kommt eigentlich fast immer wieder oben an, weil die richtig Power hat. Aber du warst eine Zeit lang eine Papierkugel. Mhm. Und die Papierkugel, die war einfach in dem Moment oft und nicht schnell genug. Und deswegen bin ich auch ganz am Ende nicht unbedingt am Gipfel wieder angekommen auf der anderen Seite, um im Prinzip zum nächsten Gipfel zu schauen. Mhm.
Hast du für dich rausgefunden auf der langen Reise, wo der Druck herkommt?
Der Druck.
Also warum machst du dir so einen Druck? Oder warum hast du dir so einen wahnsinnigen Druck gemacht? Wo kommt der her?
Ich glaube tatsächlich, du musst das unterteilen in zwei Abschnitte, in meinem Leben zumindest. Einerseits natürlich in dem Abschnitt, wo ich jung war, als Jungmanager, Mitte 30, erste Führungsaufgaben, erste große Projekte. Da willst du einfach überzeugen, willst du einfach auch ein bisschen Karriere machen. Und Karriere heißt einfach, du musst vorangehen und einfach Gas geben. Das machen viele Jungmanager, merke ich heute, wenn ich jetzt junge Kollegen treffe, die einfach versuchen, dadurch die nächste Ebene zu erreichen. Und ich finde, das ist eigentlich nicht richtig. Ich würde eher sagen, diese Jungs oder diese Mädchen sollten versuchen, einfach auch manchmal eher kurz in sich zu halten und einfach zu schauen, brauchen wir das jetzt einfach? Brauchen wir diese Verbesserung? Brauchen wir diese Erhöhung oder diese Stärke, dass wir jetzt noch eine Schippe drauflegen? Oder geht's uns gerade gut so? Aber ich war auch so, ich habe auch so gedacht. Mhm. Und das zermürbt und macht dich einfach müde. Und dann natürlich meine letzten 12 Jahre selbst und ständig. Du hast Druck, du hast Familie. Vor der Haustür steht im Prinzip der Kombi, das Doppelhaus muss bezahlt werden. Das sind einfach Dinge, die dich natürlich unter Druck setzen. Und ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich gefühlt jeden Monat überlegt, habe ich genügend Projekte, verdiene ich genügend Geld, damit wir das uns alles leisten können. Mhm. Und mit der Zeit bin ich schon cooler geworden, keine Frage. Mhm. Jetzt bin ich entspannt, geht eine Tür zu, geht die andere wieder auf. Und so läuft es eigentlich auch, wenn man in der selbstständigen Tätigkeit ist.
Ja, genau. Und das versteht man auch wirklich vollkommen, dass das auch stimmt mit den Türen.
Genau. Mhm. Und die Routine, die ist schon wichtig und die war nicht immer da zu Beginn. Ja. Das macht natürlich auch müde.
Weißt du, was ich mich aber frage? Also ich frage natürlich, weil ich das ja alles total kenne. Ne? Also ich lebe ja auch ein selbstständiges Leben. Ich war noch nie angestellt irgendwo. Ich frage mich, wo der Druck ursprünglich herkommt. Also bei mir weiß ich das ungefähr. Natürlich aus dem Elternhaus. Was ist bei dir? Warum hast du dir oder machst jetzt wahrscheinlich immer noch teilweise so einen Druck, dass wir das alles erfüllen müssen? Also die Familiengründung, den erfolgreichen Businessman, das Haus, das Auto. Woher kommt es bei dir? Oder ist das vielleicht eine gesellschaftliche Prägung, weil wir einfach in dieser patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft groß geworden sind in den 70ern und 80ern?
Also aus meinem Elternhaus kommt es definitiv nicht. Meine Eltern haben mich nie unter Druck gesetzt. Ich muss das und das jetzt erreichen. Das habe ich tatsächlich mir immer selber irgendwie auferlegt, diese Ziele, die ich hatte, zu erreichen. Ich glaube tatsächlich, es ist die Gesellschaft, aber auch deine persönliche Gesellschaft, in der du dich bewegst. Ja. Und ich habe echt sehr, sehr viele Kollegen oder auch Freunde, die wirklich Karriere gemacht haben, die ganz oben waren oder sind. Und ohne sich das selber zuzugeben, du merkst einfach, du beobachtest sowas und wahrscheinlich sagt dann in deinem Unterbewusstsein jemand zu dir, das willst du auch.
Ja.
Und das erzeugt Druck, aber es ist sehr subtiler Druck. Aber dieser subtile Druck ist fast gefährlicher, als wenn jemand sagt, du musst jetzt das und das bis dahin da schaffen.
Genau.
Und ich glaube tatsächlich, dass das ein riesiges gesellschaftliches Thema ist, dass man immer versucht, einfach dort mehr zu erreichen, als in der vorherigen Zeit schon gewesen ist, um noch eine Schippe draufzulegen. Und das hinterfrage ich halt jetzt auch ganz klar. Muss man immer eine Schippe oben drauflegen? Kann man nicht auch mal sagen, ich bin jetzt zufrieden, so wie es ist? Und da spüre ich einfach, dass ganz viele Menschen in der Gesellschaft das leider nicht so denken und denken, nee, wir müssen schneller, stärker, weiter werden.
Ja, ja. Es ist Teil des Systems, ne? Wir leben in einem System, was wachsen muss, weil es sonst angeblich zusammenbricht.
Aber das ist die Frage, ganz ehrlich.
Ja, nee, ich sage ja angeblich.
Muss man wachsen, um es einem gut gehen zu lassen? Muss es wirklich nur Wachstum sein? Ist nicht Kontinuität viel stärker als Wachstum?
Mhm. Ich glaube, es geht noch nicht mal um Glück. Es geht einfach nur um Zufriedenheit, was du eben auch sagtest. Und dass wir gucken, wo ist denn eigentlich wirkliche Zufriedenheit zu finden? Und die kann nicht in diesem Daily Business liegen und noch mehr und noch weiter und noch schneller. Sie liegt woanders. Und das zu finden, das müssen wir alle irgendwie rauskriegen. Und ich weiß, wir beide sind schon einen Tucken älter als die, die in den 20ern und 30ern noch sind. Und ich weiß, hättest du mir damals das erzählt, es kann nicht darum gehen, dass du immer mehr anhäufst und immer noch mehr Erfolg hast. ich hätte es den alten Säcken nicht geglaubt.
Wahrscheinlich, ja. Sehr gut möglich. Ich hatte aber auch Chefs, die tatsächlich von uns genau das erwartet haben, dass wir Vollgas geben.
Klar, ich auch. Absolut. Mein erster Chef bei der Saarbrücker Zeitung, der sagte zu mir, Kruse, koch mal Kaffee, aber nicht, dass der so dünn wird wie deine Geschichten.
Oh, ja, eigentlich ein guter Spruch, muss ich sagen. Ja, voll eine reingekriegt, würde ich sagen.
Genau, genau. Für die 90er völlig normal, heutzutage undenkbar, dass man so mit seinen Mitarbeitenden spricht. Aber wir kommen zurück nochmal zu deiner Reise. Beschreib uns doch, als du dich dann irgendwann dran gewöhnt hattest, alleine mit deinem Cinquecento unterwegs zu sein. Was hat sich entwickelt und wie hast du dich entwickelt auf der Reise, bis du dann wieder in Stuttgart eingetrudelt bist, Wochen später?
Ich bin vor allem zufriedener nach Hause gekommen und irgendwie auch ruhiger. Also ich, keine Ahnung, ich glaube, ich bin 4-mal Boxweltmeister geworden mit Rocky. Großartig. Einfach abends in irgendeiner kleinen italienischen Stadt dann doch noch im Bett zu liegen und über einen Streamer-Angebot die Rocky-Filme anzuschauen. Im Zweifel sogar noch eine Tüte Chips dabei. Und hab's nur genossen, weil am nächsten Tag kein Mensch hat auf mich gewartet.
Ja.
Ich konnte wirklich morgens aufstehen und habe einfach nur überlegt, ich fahre jetzt heute los, mal schauen, wie weit ich komme. Es gibt Tage, da bin ich super vorangekommen. Es gibt auch Tage, da bin ich nach einer halben Stunde schon wieder an der Seite gewesen und stehen geblieben. Ja. Aber das war völlig egal. Und das war auch ein Prozess, den ich selber lernen musste. Am Anfang war ich ja noch so nervös, wenn ich stehen geblieben bin. Oh Gott, was mache ich jetzt hier? Wie kriege ich diese Karre hier wieder im Griff? Ohne dabei jetzt, keine Ahnung, ein Vermögen auch auszugeben zu müssen.
Ja, genau.
Wer kann mir jetzt helfen? Wer kennt sich mit solchen Autos an? Natürlich hatte ich ein paar Schraubenzieher im Auto dabei. Aber ganz ehrlich, so richtig viel machen kannst du nicht, wenn deine Lichtmaschine dich verlässt.
Nee, genau, brauchst du eine neue.
Dann brauchst du einfach eine neue. Und die versuch mal zu bekommen in the middle of nowhere. Irgendwo mitten in Italien zwischen Ost- und Westküste. Das ist dann eine neue Herausforderung gewesen. Ja. Und ich habe gemerkt, am Anfang war ich immer sehr nervös, kriege ich das hin? Und am Ende dachte ich nur, ach Gott, schöner Ort hier, dann bleibe ich im Zweifel einen Tag länger. Wird schon. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auf dieser Reise am meisten eigentlich zufrieden gemacht hat. Es gab für mich einfach nur ein Ziel. Ich wollte abends irgendwo ankommen, damit ich nicht im Auto schlafen kann. Und das habe ich genossen. Das habe ich genossen, dass keiner auf mich gewartet hat. Ich hatte keine Termine. Ich musste nicht irgendwie noch abends etwas machen. Jetzt müsste ich sagen, ich muss noch mit dem Hund vor die Tür, obwohl ich das gerne mache, aber ich muss auch sowas nicht machen. Ich war einfach nur ganz auf mich alleine fixiert und das war für mich eine ganz wichtige Kraftquelle, einfach mal wieder diesen Luxus zu haben, weil es war einfach Luxus, Zeit zu haben.
Ja. Und hast du dich dann im Laufe der Zeit, hast du richtig körperlich auch gemerkt, dass du dich entspannst und dass dadurch diese Energie, die dir verloren gegangen ist, immer mehr zurückkommt und war es vielleicht sogar eine andere Form der Energie?
Also körperlich würde ich fast sagen, also rein sportlich körperlich war die Reise wahrscheinlich sogar gar nicht so gut, weil ich zwar in den ersten Tagen noch das Ziel hatte, auch mal joggen zu gehen, was ich geschafft habe, aber im Verlauf der Reise immer seltener joggen gewesen bin, obwohl ich die Zeit hatte, weil ich dann eher andere schöne Dinge gemacht habe mit gutem Essen oder irgendwas anschauen oder einfach lange irgendwo noch in der Vino-Bar sitzen etc. Aber grundsätzlich war es schon für mich ganz wichtig zu wissen, ich kann das jetzt hier so tun.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass ich diese Ruhe zu Hause in Stuttgart oder wo auch immer in Deutschland irgendwo so bekommen hätte, wie ich sie in Italien hatte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was mir am meisten Energie gegeben hat. Ich wusste, es ist jetzt wirklich erstmal nur meine Zeit. Diese Zeit gehört nur mir und niemandem anderen.
Und wie ist dein Energielevel dann zurückgekommen? Oder wie funktioniert das dann in dir? Oder wie merkt man das? Oder merkt man das gar nicht und plötzlich ist es da? Oder wie war das?
Ich glaube, das sind so, keine Ahnung, Glückshormone, Zufriedenheitshormone, die dich wahrscheinlich begleiten. Und die waren wahrscheinlich mit Beginn meiner Reise sehr, sehr schwach gesät. Und wenn du einfach merkst, dir geht es gut, du genießt etwas, du hast einfach nur positive Gedanken, du kriegst relativ wenig von zu Hause mit, muss ich auch sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich stündlich zu Hause irgendwelche WhatsApp oder anderen Telefonate bekommen oder mitbekommen habe, was zu Hause passiert, sei es in der Schule oder bei den Nachbarn oder im Job oder sonst wo, sondern ich war wirklich raus. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr zufrieden gemacht für den Moment und hat mir einfach diese Kraft gegeben.
Ja,
es gibt ja auch Menschen, die sich für eine Kur beispielsweise entscheiden. Die gehen ja auch bewusst zu Hause raus.
Genau.
Zwar dann in eine betreute Situation, und die habe ich halt nicht gehabt, die wollte ich nicht. Mhm. Aber auch diese Menschen kommen dann ja auch oft mit einer ganz anderen Energie nach Hause. Und ich glaube, damit kann man so ein bisschen vergleichen. Das war halt für mich mein Weg, diese Kraft einfach mit dem Dinge zu tun, die mich zufrieden machen.
Ja, ja.
Daraus Energie zu ziehen.
Mhm. Und du bist dann irgendwann über die Schweiz dann zurück nach Stuttgart, bist da den Berg ins Stuttgarter, in den Kessel runtergefahren, kommst zu Hause an und es ist niemand da, weil
genau.
Die bei deiner, glaube ich, bei deiner Schwiegermutter waren.
Richtig, also ich bin wirklich Stuttgart.
Ohne dich anzukündigen, ne?
Ja, ja, genau, ich bin ohne mich. Also jeder wusste, ich komme wahrscheinlich jetzt an dem Tag nach Hause. Es war Muttertag in Deutschland und nichtsdestotrotz dachte ich, naja, jetzt fahre ich mal runter, und in Stuttgart muss man wirklich den Kessel runterfahren, und wir wohnen auch unten. Und dann fahre ich so langsam Richtung Heimatstraße und komme dann rein, und man sieht richtig schon, man sieht unser Haus, man sieht im Prinzip alles, wie es schon vor 4 Wochen war. Und dann sehe ich aber, das Auto ist nicht da.
Passt, ja.
Hatte ich zum Glück einen Schlüssel. Ich bin aber nicht reingegangen, weil ich gemerkt habe, es ist eh keiner da. Warum soll ich ins Haus gehen, wenn keiner da ist? Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich gleich wieder ins Auto gesetzt und bin aus dem Kessel wieder rausgefahren in den nächsten Stadtteil, der oben war, und habe meine Familie dann dort gesucht. Und habe sie dann da tatsächlich auch gefunden und habe nur gedacht, super, dann komme ich mal nach Hause nach so langer Zeit und keiner ist da. Und was kriege ich dann noch gesagt von meiner Schwiegermutter? Oh, bist du auch mal wieder da? Ich so, ja, stimmt, bin auch wieder da. Ja. Musste Nede nur grinsen.
Das wollte ich gerade sagen, woraufhin deine Frau dann gegrinst hat. So ist sie halt, die Schwiegermutter.
Ja, ja, genau. Das ist halt, aber alles gut.
Aber deine Jungs haben sich halt auch dann wieder gefreut. Du bist zurück und es ist alles gut gegangen. Und warst du wieder da, wo du vorher warst, aber doch ein anderer. Und dann ist ja die nächste Frage, wie hält man das aufrecht? Also was ist dein Trick? Du kannst nicht jedes Jahr für einen Monat mit dem Cinque Cento durch Italien fahren.
Nee, kann ich leider nicht. Also würde ich gerne machen. Also ich wäre echt gerne bis Stockholm weitergefahren, wenn ich gekonnt hätte.
Ja, glaube ich.
Sofort. Nein, du musst einfach schauen. Du musst diese Erfahrung, die ich jetzt in diesen Wochen für mich gemacht habe, irgendwo speichern. Du hast ja irgendwo da oben deine Erinnerungen. Die werden irgendwo gespeichert, und diese Erinnerungen, die müssen greifbar bleiben. Also die müssen wirklich irgendwo für dich sofort greifbar sein. Und das habe ich versucht, irgendwie so zu sortieren, dass ich im Prinzip in der Verbindung mit dem Fiat nur Positivität eigentlich auf mich nehme. Selbst die ganzen TÜV-Quälereien, die ich danach noch hatte. Das hat mich alles nicht gestört, weil ich war mit dem Fiat beim TÜV, habe da gewartet, aber es ging mir gut, weil ich hatte irgendwie Spaß. Ich bin mit den Leuten mit dem Fiat ins Gespräch gekommen. Dieser Fiat öffnet dir einfach jede Tür.
Ja.
Du kommst mit allen Menschen ins Gespräch, egal in Italien, Deutschland, Schweiz oder sonst wo. Alle wollen eigentlich dieses schöne Auto sehen und grinsen dich schon an, wenn sie dich damit fahren sehen. Und wenn du mit denen auch noch dich unterhältst, Geschichten dazu erzählst, sie einfach auch selber mal reinschauen, wie viele Menschen ich zum Beispiel auch fotografiert habe vor diesem Auto, weil sie mich drum gebeten haben. Das sind einfach so positive Erinnerungen, die musst du dir echt zurechtlegen. Das ist etwas, glaube ich, was mich hoffentlich noch einige Jahre begleiten wird. Und ich glaube, wenn es dann in ein paar Jahren vielleicht mal nicht wieder ein bisschen schlechter wird, keine Ahnung, dann fliege ich nach, keine Ahnung, Frankreich oder England und komme wieder mit einer Ente nach Hause. Ich weiß es nicht.
Genau. Wie war es dann, das Buch zu schreiben? Hat sich dadurch vielleicht dieses Glück und die Zufriedenheit, hat sich das dadurch nochmal manifestiert oder verfestigt?
Also du erlebst die Reise eigentlich ja nochmal, aber anders. Ein bisschen reflektierter, manchmal auch vielleicht dann ein bisschen analytischer. Die Idee, das Buch zu schreiben, die kursierte schon immer wieder im Kopf rum, dass ich eigentlich diese Geschichte gerne aufschreiben möchte. Aber sie richtig mich überzeugt hat mich dann tatsächlich mein Verleger, sagt, hey Christian, wir müssen deine Geschichte eigentlich aufschreiben. Und erst dann habe ich eigentlich so richtig ernsthaft mich damit auseinandergesetzt, tatsächlich diese Geschichte jetzt schnell aufzuschreiben, bevor irgendwas verloren geht. Ich habe ja auch viel fotografiert und das ist ja ein Teil von mir, die Fotografie. Deswegen war es mir auch wichtig, dass es nicht nur ein Buch mit Geschichte wird, sondern auch schon auch gebildert. Und ich bin die Reise dadurch eigentlich nochmal gefahren, aber ich habe sie dann schon fast ein bisschen als Zuschauer gesehen, habe aber gemerkt, wie oft man dann doch selber noch wieder ins Schmunzeln kommt, was man da erlebt hat, und denkt nur so, wie kann eigentlich sowas an einem Tag passieren, als ich zum Beispiel bei der Polizei saß, weil alles weg war von mir, Papiere und so weiter. Das ist so undenkbar, dass man aus der Geschichte eigentlich wieder normal rauskommt und nicht am Ende sogar mit allen Papieren weiter in der Reise unterwegs sein kann.
Ja.
Diese Geschichte dann aufzuschreiben, das hat natürlich ein bisschen Vorbereitung bedeutet. Das heißt, ich habe mir schon einen kleinen Plan gemacht, wie ich es gerne möchte. Und dann war ich tatsächlich fleißig. Dann habe ich wirklich gesagt, so, jetzt habe ich 2,5 Monate Zeit. Jetzt muss ich in 2,5 Monaten, so wie manche jeden Tag ihren Job, ihr Projekt haben, schreibe ich jetzt dieses Buch. Und dann habe ich mich tatsächlich täglich oder zumindest mehrfach die Woche hingesetzt und geschrieben. Und ich hatte auch mal Blockaden, klar. Also ich wusste auch mal nicht, wie ich jetzt die nächste Ebene erreiche in der Geschichte, wie ich weiterschreibe. Und dann musst du halt mal kurz raus und dann tatsächlich setzt du dich zum Beispiel mal ins Auto und fährst mit dem eine Runde oder guckst dir Bilder an und dann kommt das schon wieder.
Ja, war super. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, auch für dieses Buch und für euch da draußen. Wenn ihr wissen wollt, wie man sein Glück vielleicht doch wiederfinden kann, Der italienische Patient, Auszeit statt Burnout von Christian Blank. Das Buch bringt's und macht einen irgendwie einen Tucken glücklicher. Im alten Cinquecento durch Italien, was für ein Traum. Christian, vielen, vielen Dank für das Buch, für dieses Gespräch und für die kleinen Momente des Glücks, die du in dem Gespräch und in dem Buch festgehalten hast. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, dass ich hier heute mit dir sprechen durfte. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.